könnte ihr ihr zahlreiches Erscheinen heute mit der bevorstehenden Prüfung zu tun haben. Mit Sommerbeginn vielleicht damit, ja, wahrscheinlich eher, genau. Ja, na gut. Um das gleich vorwegzunehmen, nächste Woche Prüfung, aber Sie wissen es auch nicht. Alle hier in diesem Raum zur gleichen Zeit. Naja, hier in diesem Raum ist diesbezüglich dann schon eine interessante Frage. Ich werde, machen wir so, vorläufig hier in diesem Raum, und ich werde, sollte ich noch einen Hörsaal bekommen, einen von den größeren, das dann rechtzeitig hier markieren, also eine halbe Stunde vor Vorlesungsbeginn. Und Sie bewegen sich dann bitte kollektiv in den anderen Raum, falls, weil es ist doch ein bisschen dicht gepackt, und bei den Fragen, die wir stellen werden, ist es unter Umständen ja, nicht so zielführend, wenn Sie zu dicht aneinander sitzen. Ja, wie auch immer. Gut, eine Initiative wurde an mich herangetragen. Ein Kollege, wo ist er denn jetzt? Oh, da. Ich werde im nächsten Semester ein Seminar anbieten, im Zuge dessen sehr wahrscheinlich auch Bachelorarbeiten verfasst werden können, zu diesem Thema selbstverständlich. Ich möchte gleich, um sozusagen die Sache auf ein entsprechendes Niveau zu schrauben, das wird schon eine relativ intensive Auseinandersetzung mit dieser Thematik, die da gewählt wird, verlangen. Also es ist dann schon ernsthafte Sache. Ich möchte dazu sagen, was wir hier in dem Semester jetzt gemacht haben, ist ein eher im Vergleich dazu eher grober Überblick über eine Bandbreite von nicht alle, aber doch sehr viele Themen, die unter dem Titel komplexe Systeme irgendwie zu behandeln wären. Es gibt darüber hinaus noch weitere Themen und interessante Aspekte. Vor allem aber gibt es zu all den Aspekten, die wir durchgenommen haben, mittlerweile fast Bibliotheken an Literatur, sehr viel weitere Forschungsarbeit, sehr viel, sehr interessante, anschlussfähige Entwicklungen diesbezüglich. Die konnten wir zeitmäßig hier einfach, wenn überhaupt, dann nur streifen. Also da gibt es sozusagen in jede Richtung, die wir auch nur angetastet haben, sehr viele Weiterentwicklungen. Und eine der Aufgaben dieses Seminars wird sein, zumindest annähernd in den unterschiedlichen Bereichen diese Weiterentwicklungen im Auge zu behalten oder zumindest aufzugreifen oder vielleicht sogar dann, soweit es im Rahmen dann einer Bachelorarbeit überhaupt sinnvoll ist oder möglich ist, vielleicht sogar irgendwie die Grenzen auszutesten oder Fragen zu stellen diesbezüglich und ähnliches mehr. Also es wird schon eine wesentlich intensivere Beschäftigung mit dieser Thematik gefordert sein, als das hier in dieser Vorlesung möglich war. Aber, wie gesagt, es wird die Möglichkeit geben, und der Kollege möchte gerne vorab so etwas wie eine kleine Initiative setzen, um das Institut wissen zu lassen, dass es hier eine ganze Reihe von Bedarf gibt, offensichtlich, um in dem Rahmen Bachelorarbeit zu schreiben, und bittet Sie, wenn Sie daran Interesse haben, oder wenn Sie auch nur, wenn Sie noch nicht festgelegt sind, aber einfach nur ein bisschen vielleicht einmal vorab drüber nachdenken oder ähnliches, nach der Stunde oben in den Kommunikationsraum zu kommen, um sich da zu koordinieren. Ja? Also alle diejenigen, die sich da in dem Umfeld mit dem Gedanken tragen, irgendwas zu unternehmen. Ich bin jetzt nicht sicher, ob die Diplomarbeiten, ob das macht ja Sinn, die Diplomarbeiten auch mit einzubeziehen. Oder? Nochmal, weil wir ja mal gesprochen haben, und es gab ein paar Wünsche, wurden auch an mich herangetragen. Diplomarbeiten sind formal selbstverständlich was ganz anderes. Diplomarbeiten sind nicht an ein Seminar gebunden. Ja? Aber es kann natürlich trotzdem Sinn machen, dass diejenigen, die eine Diplomarbeit in dem Themengebiet machen wollen, an diesem Seminar teilnehmen. Ja? Ganz einfach, weil es, sagen wir mal, vertiefend für sie eine Gelegenheit ist, da relativ konzentriert an dieser Sache weiterzuarbeiten. Ja? Also insofern. Aber okay, also das überlasse ich der Selbstorganisation von ihren Interessen und Initiativen. Also bitte dem Kollegen folgen, um in den Kommunikationsraum kommen nach der Stunde. Da kann über die Sache weiter diskutiert werden. Wenn ich da irgendwie helfend oder was auch immer, dann braucht es mich nur kontaktieren, sicher. Gut. Zweiter Punkt, zu dem Thema und vielleicht auch, jetzt nicht wirklich prüfungsrelevant, aber für die Prüfung ein bisschen, sagen wir mal, unterfütternd, gelinde gesagt, gibt es am Donnerstag diese Woche eine Veranstaltung. Ich habe schon mal darüber gesprochen, dass wir so eine kleine Runde gegründet haben, wo wir uns regelmäßig treffen und im Rahmen dessen, was man so Systemtheorie nennen könnte, auch über die Simulationsmöglichkeiten von solchen Zusammenhängen nachdenken und da immer wieder unterschiedliche Dinge präsentieren und darüber sprechen. Also sehr lockerer Diskussionszirkel, der am Donnerstag um 19 Uhr im Institut für Wissenschaft und Kunst in der Berggasse 17 stattfinden wird, also jetzt kommenden Donnerstag, und unter anderem einen Beitrag von mir vorsieht, wo es um Kommunikation im weitesten Sinn aus systemtheoretischer Sicht geht und die Möglichkeiten, Kommunikation zu simulieren, beziehungsweise die Frage, was man damit zu sehen bekommt, wenn man Kommunikation zu simulieren versucht. Es wird auch um die Unsearch-Algorithmen gehen und es wird um ähnliche Versuche gehen. Also diesbezüglich unter Umständen. Also es wird selbstverständlich, da ja ich diesen Input liefere, um philosophische Grundfragen bei dieser Sache gehen. Also insofern unter Umständen vielleicht für die eine oder anderen von Ihnen interessant. Ist selbstverständlich keine Voraussetzung oder irgendwie Pflicht im Hinblick auf Prüfung oder sonst irgendwas. Eintritt ist selbstverständlich frei. Okay. Was wollte ich noch? Zur Prüfung gibt es noch irgendwelche Fragen? Oder? Also jetzt abgesehen von dem, was wir heute dann inhaltlich ein bisschen durchbesprechen wollen, aber organisatorischer Natur.
Es wird bestimmt einen zweiten Termin geben, oder?
Ja, es gibt einen zweiten und einen dritten Termin, aber ich betone, es gibt nur die drei Termine, die bitte im Auge zu behalten sind. Die werden auf der Webpage, die diese Lehrveranstaltung begleitet, gepostet. Also Sie wissen, es gibt auf meiner Hauptseite einen Link zu dieser Lehrveranstaltung. Dort werden die Prüfungstermine ausgeschrieben. Aktuell ist nur der in der nächsten Woche ausgeschrieben und die weitere. Der zweite wird Anfang des nächsten Semesters sein und der dritte wird Ende der Nachinskriptionsfrist sein. Also ich glaube Ende November oder so, der 20. November herum wird das sein. Bitte?
Anmeldung von der Uni Wien.
Ganz richtig. Es gibt mittlerweile, ich hoffe, es gibt, hat das schon jemand überprüft?
Ja, gibt's ein Problem.
Da gibt es ein Problem. Oha.
Es ist im falschen Mastermodul, nämlich im M4 und nicht im M3.
Oje, oje.
Und ich kann mich zum Beispiel nur anmerken lassen, aber nicht anmelden.
Aha.
Und ich mit der Studienprogrammleitung schon geredet, die haben mir gesagt, man sollte dieses Problem innen nahe bringen.
Also nochmal, es ist im Modul.
Im M4 ist es gehostet, das gehört aber ins M3. Und zumindest bei zwei, drei anderen Studierenden, wo ich das gecheckt habe, wir können uns anmerken lassen, aber nicht anmelden. Fehlermeldung, sie sind angemerkt, aber ich kann mich nicht anmelden.
Okay.
M3 ist Master.
Ja, aber es ist
drin.
Und Baccalaureat ist
7.1. Nein, es geht jetzt nicht um das nächstsemestrige Seminar, sondern es geht um die Prüfung in dieser Lehrveranstaltung.
Ich habe
den Ausdruck
getroffen.
Es gehört aber ins M3 und nicht in M4.
Er meint vom Master. Er redet vom Master.
Ja.
Aber zum Bachelor ist es
7.1. Ja, das weiß ich nicht. Das soll man lieber
machen. Okay, also Sie sehen, auch ich bin ratlos zu dieser Frage. Ich werde jetzt selbstverständlich sofort nachher dann... Okay, also nur um die Information zu liefern. Es sollte eine Prüfungsanmeldungsmöglichkeit geben auf der Univis-Seite, wo Sie wie zu jeder anderen Prüfung eben auch Ihre Teilnahme an der nächstwöchigen Prüfung ankündigen können. Die funktioniert nicht ganz richtig, scheinbar. Eine Kollegin hat mir auch eine Mail geschrieben, da weiß ich jetzt nicht, ob das dasselbe betroffen hat, aber irgendwas war da auch mit der Anmeldungsmöglichkeit oder Zurechenbarkeit.
Ich habe mich angemeldet, das hat tadellos funktioniert.
Aha, also okay, Kollege wollte vielleicht nicht das Gleiche. Kollege, Sie haben auch irgendeine Erfahrung?
Bei uns auf der KSA gibt es gar kein Univis. Also müssen wir uns auch anmelden? Also
KSA ist was? Ich glaube, es ist optional. Fragen Sie mich. Sie merken, ich bin da nicht der größte Fan von diesen Dingen und sie deswegen auch nicht. Ja, ich beneide sie nicht um dieses administrative Zeug. Aber jetzt hat die Kollegin schon länger vorher aufgezeigt. Ja.
Und ich wollte sowieso für Modul 7 machen, das geht gar nicht für Modul
8. Na super.
Aber ich wollte es für Modul 8.
Ja.
Ich spreche zum Bachelorstudium. Ja. Man kann sich das, wenn sowas passiert, ohne weiteres bei der Anwerbe umändern.
Ja, ja, eben, das ist der, ja, der entscheidende Punkt. Ich
habe das mal gemacht.
Ja. Ja, also das. Okay, das ist jetzt gleich ein Beispiel für unsere Thematik hier. Ganz klar, wenn es einen betrifft, ist kein großes Problem. Man kann sich sehr leicht bei der Anja Weiburg umändern lassen, aber wenn es alle betrifft oder sehr viele betrifft, dann wird die Hände zusammenschlagen, ne? Weil sie alle vor der Tür stehen und irgendwas umgeändert haben wollen. Also, wir werden der Sache nachgehen. Ich werde das heute gleich überprüfen und drücken wir. Ich hoffe, bis nächste Woche ist das bereinigt. Bisher war es so, dass die Prüfungsanmeldung nicht Pflicht, also nicht notwendig ist, um an der Prüfung teilzunehmen. Sie ersparen mir damit Arbeit, Sie sparen, glaube ich, dem Institut auch ein bisschen Arbeit, also insofern ist es schon günstig, wenn Sie sich eintragen, aber wenn Sie kurz entschlossen sind und es gibt von meiner Seite her auch keine, ich weiß nicht, wenn Sie sich eintragen und dann nicht zur Prüfung erscheinen, gibt es auch keine Auflagen. Ich glaube, mittlerweile vom Institut auch nicht mehr. Es war kurz einmal im Gespräch, ob da irgendwas, aber wird nicht so heiß gegessen wie gekocht. Ne? Okay. Also wir werden diese Sache sicher bis nächstes Mal zufriedenstellend lösen. Keine weiteren Wünsche. Ja, gut, und in dem Sinn habe ich heute vor, so ein bisschen nochmal Revue passieren lassen, was wir alles durchgenommen haben und was eben für Sie, für die Prüfung ganz interessant sein könnte. Ich bitte trotzdem, wir werden nicht alles durchbringen. Ich bitte trotzdem, also ich werde natürlich einige Sachen markieren und darauf hinweisen, aber sich trotzdem dann bitte in den Mitschriften und auch im Internet steht ja ein, soviel ich mitgekriegt habe, nicht ganz fertig gewordenes Skriptum. Also ich glaube, es wurde irgendwann unterbrochen und nicht mehr weiterverfolgt. Ist da jemand dran oder gibt es noch Intentionen, das bis nächste Woche irgendwie vorzulegen? Nein. Gut, dann orientieren Sie sich an den, auch an den Mitschnitten, die ja im Internet stehen und abhörbar sind. Okay. Das letzte Mal haben wir diese selbstorganisierenden Maps, Netzwerke, künstliche neuronale Netzwerke angesprochen zum Schluss. Da haben wir noch nicht alle Aspekte durch. Bitte, ich möchte darauf hinweisen, auch das betrifft den Punkt, den ich vorher gesagt habe. Also auch da, wir haben gleichsam eine sehr rudimentäre Basis besprochen, dieser Theorie der künstlichen neuronalen Netzwerke. Also es gibt mittlerweile eine Vielzahl von hochinteressanten Weiterentwicklungen, die zum Teil diese beiden Methoden, die wir besprochen haben, kombinieren, also einerseits Backpropagation, andererseits diese Selbstorganisiertheit. Es gibt darüber hinaus eine ganze Reihe von Lernverfahren oder technologischen Lernmethoden, die überhaupt eine Reihe von Lernverfahren kombinieren, die wir angesprochen haben. Ein sehr interessanter Aspekt übrigens, weil es mir gerade einfällt, stammt von einem Philosophen, der gerade im Bereich der Bewusstseinsphilosophie recht bekannt geworden ist, weiß nicht, David Chalmers. Ich habe ihn, glaube ich, schon mal erwähnt, aber ich weiß nicht, ob Sie mit dem schon mal konfrontiert wurden. Sehr interessanter, relativ junger Kerl, also, na gut, jung wird, glaube ich, so alt sein wie ich. Ja. Der schon seit, weiß nicht, 20 Jahren mit diesen Dingen herum experimentiert, aber eben auch, also so mit einem Bein in der Informatik und mit dem anderen in der Philosophie steht, eben auch erkenntnistheoretisch so interessant unterwegs ist. Wollten Sie da was dazu sagen?
Ja. Und
Jonas. Finden Sie auch seine Webpage, stellt da ganze Reihe von hochinteressanten Texten aus. Unter anderem hat er, glaube ich, schon Anfang der 80er Jahre vorgeschlagen, zum Beispiel diese Methode, die wir als genetischen Algorithmus kennengelernt haben, mit künstlichen neuronalen Netzwerken zu kombinieren. Kurz gesagt hat er nichts anderes als sowas wie einen Auswahlprozess in die Wege geleitet von sich selbst optimierenden künstlichen neuronalen Netzwerken. Also er hat gleichsam kleine, das waren damals in den 80er Jahren natürlich im Vergleich zu den heutigen Möglichkeiten sehr, sehr simple Netzwerke. Heute können Sie mit der entsprechenden Rechnerkapazität natürlich ganz andere Dinge unternehmen, aber die Idee ist nicht uninteressant. Sie haben auf der einen Seite höchst flexible, äußerst sensible und in actu revidierbare Lernsysteme, nämlich künstliche neuronale Netzwerke, also Netze, die gleichsam auch wenn sie im Hinblick auf ein bestimmtes Datenset bereits eigentlich austrainiert sind, weiter lernen können. Also um es zu veranschaulichen, wir haben diese Texteingabe auf PDAs zum Beispiel kurz angesprochen. Nicht? Also wenn Sie so Buchstaben in ein Erkennungsfeld schreiben sollen, damit die erkannt werden. Nicht? Irgendwann kann das Ding ihre individuelle Handschrift lesen und wird die Buchstaben richtig erkennen. Aber es ist eben nicht ausgeschlossen, dass dann plötzlich, ich weiß nicht, Ihre Freundin das Ding zur Hand nimmt und ihrerseits da ihre Buchstaben einzuschreiben beginnt. Und das Ding hört keineswegs auf, auch diese Buchstaben zu erkennen. Nicht? Mit der Zeit wird es dann unter Umständen seine, je nachdem wie komplex das Ding funktioniert, entweder kann es beide Handschriften lesen oder es hat sozusagen umgelernt auf die andere Handschrift. Also es ist sozusagen in actu beständig, so wie wir Menschen in der Lage weiterzulernen. Es ist nicht fest verdrahtet, es ist nicht ein für alle Mal fertig, sozusagen. Es hat nicht fertig gelernt. Das bedeutet im Prinzip fast so etwas wie die Fähigkeit auch wieder zu verlernen, die wir ja als zentral fürs Lernen herausgestellt haben. Okay? Also auf der einen Seite so einen höchst effektiven, sensiblen und flexiblen Lernmechanismus und auf der anderen Seite dann eben diese Idee der sich selbst optimierenden Evolution, der diese Mechanismen in einer Vielheit ausgesetzt sind. Also wenn da viele miteinander einem bestimmten Environment ausgesetzt werden und entsprechende Fitness-Tags definiert werden, was ist relativ optimale Anpassung, ne? Dann werden sich diejenigen, wenn man das so definiert, fortpflanzen, die besser angepasst sind und diejenigen aussterben, die schlechter angepasst sind. Und nach einigen Durchläufen, nach einigen Generationen haben sie unter Umständen sehr leistungsfähige Netzwerke vorliegen. Nicht? Genau das passiert ja im Prinzip, oder ist ja sozusagen in unserer Geschichte auch mit unserem Gehirn passiert. Auch wir sind ja eben diesem, ja, so will, Leistungstest ausgesetzt gewesen im Zuge unserer Evolution. Nicht? Und wir haben uns eben, also unser Gehirn ist ebenfalls ein Konstrukt unserer Geschichte, eines Evolutionsprozesses, wenn Sie so wollen. Es gibt diesbezüglich nur als Anmerkung ein hochinteressantes Buch von einem gewissen Ray Kurzweil, oder habe ich das schon mal erwähnt? Ich glaube nicht. Das heißt The Singularity is Near. Kennt das jemand? Ist 2005 erschienen, ja, Kollege. Ist natürlich umstritten, wie bei solchen Dingen fast vorhersagbar. Vielleicht kurz vorweg, um die Seriosität dieses Buches sicherzustellen, der Ray Kurzweil war derjenige, also erstens Kurzweil Computers, das war, ich glaube, gibt es noch die Firma, aber ist eine recht bekannte Computerfirma, und das war derjenige, der diese OCRs entwickelt hat. OCRs sind Texterkennungsprogramme, die Sie zum Beispiel brauchen, wenn Sie eine Word-Datei in einem PDF-File oder wenn Sie eine Word-Datei oder irgendeine Handschriften oder eine ältere Buchseite oder ähnliches einscannen wollen und das Ganze in eine bearbeitbare Datei umwandeln wollen.
Ich wollte anmerken, dass es jetzt einen Film dazu gibt, der mit dem erscheinen wird, der genau in diesem Namen offen wird.
The Singularity is Near? Ja, ja, ja. Ja, spannende Geschichte. Also so richtiger abendfüllender Kinofilm, oder?
Ich habe ihn noch nicht gesehen, er ist jetzt auf zwei Festivals
gezeigt worden
und hat eine
gute Kritik bekommen. Aha, spannend. Aber das sollte man im Auge behalten, das ist eine interessante Geschichte. Na gut, worum geht es überhaupt in dem Buch, um diese hoch brisante Vorhersage, dass und man höre und staune, Kurzweil nennt sogar ein Datum, nämlich dass im Jahr 2029 die Computer gleichsam beginnen werden, sich selbst zu generieren. Genau im Hinblick auf diesen Umstand, nicht? Dass gleichsam neuronale Netze oder zumindest höchst lernfähige Algorithmen einer Selbstoptimierung ausgesetzt werden, indem sie einem solchen evolutionären Prozess. Man denkt ein bisschen an Terminator und Ähnliches, nicht? Also ist schon eine wilde Geschichte natürlich. Warum sagt er 2029? Das ist auch eine interessante Frage, weil aufgrund dieses berühmten Gesetzes, kennen Sie, ich glaube Moore's Law wird es genannt, nicht? Dass alle 18 Monate die Rechnerkapazität der vorliegenden Prozessoren verdoppelt wird, nicht? Aufgrund dessen vorhersagbar ist, wenn man sozusagen dieses Gesetz extrapoliert, vorhersagbar ist, dass die Rechnerkapazität in etwa im Jahr 2029 ausreichen wird. Nicht? Ich meine, der bringt dieses Datum natürlich ein bisschen provokant, um so ein bisschen überspitzt, weiß nicht, auch Aufmerksamkeit zu heischen. Nicht? Das ist schon klar. Aber es ist durchaus eine interessante und sehr differenziert dargestellte Story, die doch einiges vermuten lässt, oder die zumindest einiges an Fantasie initiiert. Singularity heißt das, Singularity is near. Singularität ist in der Mathematik ein Punkt in einer Entwicklung, ab dem die Entwicklung nicht aus den bisher durchlaufenden Prozessen, vorhersagen lässt oder ableiten lässt. Nicht? Also ich weiß nicht, wenn Sie irgendwie eine stetig steigende Kurve ins Quadrat oder irgendwas haben, nicht? Und dann wäre das vorhersagbar. Nicht? Sie brauchen nur das, was Sie bisher berechnet haben, weiter sein oder noch einfacher gerade liegen. Singularität wäre, ich weiß nicht, sowas oder sowas bei einer weiterlaufenden Entwicklung, dann wäre das ein Punkt, an dem eben aus dem, was bisher vorliegt, nicht darauf geschlossen werden kann, wie die Sache weitergeht. Und zwar systematisch nicht darauf geschlossen werden kann. Ja? Wir haben beim deterministischen Chaos solche Singularitäten immer wieder im Spiel gehabt. Das war im vorigen Semester alles behandelt. Lässt sich vermutlich vorstellen, dass der Umstand, dass Computer sich selbst zu generieren beginnen, und zwar auf voller Ebene, nicht? Also sozusagen was Konstruktion, was Hardware-Konstruktion, wie auch Software-Programmierung betrifft, nicht? Wenn die Computer das wirklich tun sollten, dass sich nicht vorhersagen lassen, was dann passiert. Nicht? Naja, ob das statthaben wird, Sie könnten das Jahr 2029, bei mir wird es kritisch, aber Sie könnten es noch erleben, also mir ist das kurzweilig, gut und schön. Aber es ist ein interessanter Gedanke. Für uns oder für Sie, für die Prüfung interessant natürlich jetzt diese beiden Mechanismen, die sicher in der einen oder anderen Form irgendwie gefragt sein werden. Genetische Algorithmen, ja, sozusagen die Nachahmung eines natürlichen Evolutionsprozesses mit Hilfe der Computertechnologie. Was bedeutet das? Was hat das für unter Umständen für Effekte im Hinblick auf das Optimieren von Prozessen. Auf der anderen Seite eben die Methodik der künstlichen neuronalen Netze, die diesbezüglich auch eine spannende Geschichte sind. Ja. Diesbezüglich, also selbstorganisierende Maps haben wir kurz angesprochen, die eben nicht supervised ablaufen, also nicht in dem Sinne, wie wir das bei den anderen Netzwerken kennengelernt haben, trainiert werden müssen, sondern die gleichsam von selbst Strukturen finden oder Strukturen ausmachen und diese Strukturen abbilden oder die Regelmäßigkeiten, die sie da feststellen, zu nützen versuchen. Ja, also ein berühmtes Beispiel diesbezüglich, wobei ich jetzt nicht sicher bin, ob die das wirklich mit solchen selbstorganisierenden Maps gemacht haben, aber bestimmt berühmtes Beispiel, was so philosophisch ganz interessant ist, Sie können sich an dieses SETI-Projekt erinnern. Ich weiß nicht, manche von Ihnen werden das vielleicht als Bildschirmschoner auch heruntergeladen haben. Da hat es von der NASA vor ein paar Jahren so ein Projekt gegeben, wo man extraterrestriale Informationen, also die da beständig über große Radioteleskope aufgenommen werden, gleichsam durchforsten wollte, ob es da irgendwelche erkennbaren Regelmäßigkeiten, irgendwelche erkennbaren Strukturen drinnen gibt, die irgendwie auf außerirdisches Leben schließen lassen. Ja? Also kommt beständiges Weismann aus dem Weltall, so ein Hintergrundrauschen auf uns zu, und wir Menschen sehen da keine Strukturen drinnen. Ne? Das ist quasi ein Rauschen und heißt deswegen so. Man hat aber angenommen, dass Computer unter Umständen da leistungsfähiger sind im Strukturen erkennen und gleichsam von selbst draufkommen, was da unter Umständen an Ordnung drinnen sein könnte. Ja? Und da die Rechenkapazität der damaligen Computer nicht ausgereicht hat, um das wirklich zufriedenstellend irgendwie zu bewerkstelligen, ist man auf die Idee gekommen, dass man eben genau in unserem Sinne hier die verteilte Kapazität all derjenigen nützt, die übers Internet an, quasi zusammengeschlossen sind, hat kleine Programmpaketchen auf die einzelnen Computer geladen und hat die angewiesen, immer dann, wenn der Computer idelt, also wenn er gerade nichts tut oder wenn Sie gerade nichts am Computer tun, wenn er still steht, und das tut er sehr oft, das ist erstaunlich, also sagen wir, die Idling-Time vom Computer ist weitaus größer als die eigentliche Rechenzeit. Das ist nach wie vor ein interessantes Phänomen, ne? Weltweit betrachtet überhaupt. Also genau dann, wenn er nichts tut, soll er eben diese Programmpaketchen durchforsten, die im Prinzip aus diesen Informationen stammen, die da aus dem Weltall aufgenommen wurden. Und das Ganze wird zurück, wenn da irgendwas gefunden wird, wird es zurück an die NASA gesendet übers Internet und bildet dann zusammen, wird zusammengestückelt, nicht, und bildet dann irgendwie unter Umständen Aussage über außerirdisches Leben. Ich weiß nicht, ob das Projekt noch läuft, aber es war eine Zeit lang sehr en vogue und man ist dann mit seinem kleinen Computer mit dem Weltall verbunden gewesen, also es war schon irgendwie ein erhebendes Gefühl. Ja. Ah ja, ja, natürlich.
Da wurde irgendwie entweder genetisches Material oder sonstiges chemisches, kennen wir da nicht aus, und da analysiert, auch von Details.
Ja, eben. Ja, na, es ist klar, ganz im Sinne des Themas unserer Lehrveranstaltung, es wird natürlich immer mehr versucht, die Rechenkapazitäten zu nutzen, die da auf der ganzen Welt vorhanden sind, in Form von stillstehenden Computern oder nicht, gerade nicht beschäftigten Computern. Nicht? Oder vielleicht sogar in Form von Beschäftigten. Also heute mit mehreren CPUs ist es sowieso kein Problem mehr, dass Computer Multitasking performt und sehr unterschiedliche Sachen gleichzeitig ausführt, ohne dass sie überhaupt irgendwas davon merken. Ist klar. Also das sind ganz interessante Aspekte diesbezüglich. Ich habe vorher gesagt, das ist philosophisch nicht uninteressant. Oder hat jemand von Ihnen vielleicht da irgendwelche Probleme mit diesem Projekt? Im Hinblick auf das, was wir über Ordnung gesagt haben, jetzt nicht so sehr in diesem Semester, aber im folgenden Semester.
Ja, das, der Beobachter in das Rauschen, ja, dann halt die
ganz richtig, nicht?
Strukturen halt reindenkt. Ja.
Dass es eben extrem schwer zu sagen ist, was Information aus der Perspektive irgendwelcher außerirdischen Lebewesen sein könnte. Ne? Also vielleicht haben die ja völlig andere Ordnungsvorstellungen als die unsere und die überhaupt nicht jetzt auf Periodizitäten oder irgendwelchen sich wiederholenden Dingen beruht, sondern auf ganz anderen Strukturen, und wir haben sozusagen keinen wie auch immer gearteten Sensor, um sowas festzustellen. Ne? Auch SOMs, also auch selbstorganisierende Maps, setzen natürlich auf irgendwelche erkennbaren Strukturen, die in irgendeiner Art und Weise natürlich doch von uns als Strukturen wahrgenommen werden. Ne? Sonst haben die auch keine Chance, da irgendwas rauszuholen. Ja?
Ähnliches Phänomen ist ja auch diese Goldschallplatte, glaube ich, die Person, die ins Weltall
geschickt
worden ist, die Anleitungsabspielung ihrer selbst, ja, praktisch
eingeskriptiert.
Ja, aber das total interessant.
Das, ja, aber die Frage ist, wie eindeutig das ist.
Richtig, also, ja, eben. Ja. Also das ist sozusagen für uns, man hat da wirklich lang wahrscheinlich drüber getüftelt, wie man das anlegt. Da
ist Sound of Earth.
Ja, ja, nein, das Interessante ist ja, dass der Waldheim auch drauf ist.
Ja,
ne,
genau.
Das
genau.
Ist, naja.
Man geht im Prinzip bei diesem Beispiel von mathematisch-logischen Wissen
aus. Richtig, nicht?
Ja. Genau. Wenn man sagt, wenn die eine zweiwertige Logik haben, so wie wir, dann müssen sie es verstehen.
Genau. Aber das ist die große Frage, nicht? Haben die diese zweiwertige
Logik? Ja, man erklärt das über, im Weltall kommt das Wasserstoffatom und Matrizen vor.
Ja.
So ist man davon ausgegangen, dass wenn außerirdische
auch nur irgendein Zugang zu ihrer Welt, haben sie das Wasserstoffatom kennen und hat dann über die Schwingungszahl vom Wasserstoffatom angegeben mit halt Skizzen, wie diese Platte, also man hat das große Problem eine Zeit halt zu sagen, weil man muss bei der Sonne.
Natürlich.
Und das hat man über das Wasserstoffatom dann.
Ja. Aber sozusagen die philosophische Problematik ist unentgehbar natürlich, weil wir, also das ist diese berühmte Geschichte, die ich immer wieder betone, wir sehen nur, was wir eben sehen können. Ne? Also wir können uns natürlich all das, was da im Spiel ist, aus unserer Perspektive vorstellen und werden noch so komplexe Überlegungen anstellen, was sozusagen das Grundlegendste des Grundlegendsten wäre, um oder an Notwendigkeiten vorliegt, um das zu verstehen, aber es ist halt trotzdem unsere Perspektive. Nicht? Also da ist sozusagen philosophisch doch ein gewisses Problem damit verbunden. Aber auf der anderen Seite natürlich gibt es auch im Weltall dann gewisse
Prozesse. War die unsere Mathematik dann auch mit Kübelchen und so erklärt? Also
ja,
das
ja.
Ist
alles ja, ja. Na klar, das ist so interessant.
Aber das war natürlich ein ganz großes Problem, das hat mich da beschäftigt.
Okay, aber das Beispiel bringt mich auf einen anderen Umstand, den ich noch nicht erwähnt habe, der aber doch sehr erwähnenswert ist, der jetzt nicht prüfungsrelevant ist, aber doch, sagen wir mal, philosophisch überlegenswert ist. Ne? Die klassische Philosophie geht ja grundsätzlich davon aus, dass unser Denken eben aus solchen Elementarbausteinen aufgebaut ist, ne? Die und oder Operatoren und ähnliches. Also Sie wissen, dass Sie mit im Prinzip drei verschiedenen Operatoren all das erzeugen können, was in der Logik gang und gäbe ist. Also komplexere Operatoren, wenn dann und ähnliches, setzt sich ja als einfacheren zusammen. Ne? Und die bisherige Logikgeschichte oder Philosophiegeschichte ist auch davon ausgegangen, dass im Prinzip so ein Elementarbaukastenprinzip besteht, aus dem sich immer höher, also sozusagen aus ganz abstrakten, elementaren Operatoren lassen sich dann sehr komplexe, weiß nicht, Zusammenhänge, Gedankengänge und vieles mehr konstruieren. Man ist gleichsam vom ganz Abstrakten zum ganz Konkreten vorgegangen. Das Interessante daran ist, dass es jetzt, aber bitte, das ist ein wild umstrittenes Thema, das sage ich dazu, da gibt es noch keine wirklich griffigen wissenschaftlichen Erkenntnisse, aber es gibt sozusagen aus der Theorie künstlicher neuronaler Netzwerke Hinweise darauf, dass diese Abstraktion, die uns überhaupt dazu bringt, dass wir sowas wie logische Operatoren separieren und als solche betrachten, dass diese Abstraktion etwas ist, das eben erst von solchen hochkomplexen künstlichen oder neuronalen Netzwerken überhaupt gewährleistet werden kann. Nicht künstlichen, sondern menschlichen Netzwerken überhaupt gewährleistet werden kann. Also umgekehrt, dass unser Gehirn ursprünglich überhaupt nicht logisch denkt, sondern viel mehr affektgesteuert ist, viel mehr eben mit Unwägbarkeiten rechnet, mit nicht konkreten, diskreten Zahlen, so wie das die Computer tun, sondern eben eher situationsspezifisch, fuzzy logic orientiert vorgeht. Und dass die logischen Operatoren oder dieses sehr analytische, mathematische Denken eher eine Folge Erscheinung ist dieses Gehirns, das sich eigentlich im Zusammenhang von solchen eher affektiv, emotional gesteuerten Denkprozessen gebildet hat, über die Jahrtausende hinweg. Ja? Also das gleichsam, ich weiß nicht, es gibt so simple Hinweise, dass Naturgesellschaften, also Stammesgesellschaften, was auch immer, mit einigen wenigen Zahlen auskommen. Ne? Da gibt es so Geschichten darüber, dass manche dieser Völker überhaupt nur zwei Zahlen haben und alles andere ist viel. Ne? Also eins, zwei und viel und ähnliches mehr. Ne? Oder dann, ich weiß nicht, soweit man halt auf den Fingern und dann auf der Hand zählen kann. Ich weiß nicht, gab es irgendwo in Papua Neuguinea so ein Zählsystem, das glaube ich bis zur Schulter gegangen ist. Da konnte man dann auch, glaube ich, bis 30 oder was und dann war es viel. Ne? Also es gibt sozusagen Hinweise darauf, dass sich zum Beispiel Zählen, das Unterscheiden von diskreten Einheiten irgendeines Guts zum Beispiel, eher erst zivilisatorisch entwickelt haben. Und dass daraus dann rückwirkend diese Abstraktion hin zur Elementarstufe des Denkens, also zu logischen Operatoren gezogen wurde. Und nicht umgekehrt, dass die unserem Denken zugrunde liegen und dann gleichsam so komplex werden, dass es so aussieht, wie wenn da Emotionen und vieles mehr im Spiel sind. Also da würde unter Umständen sich mit dieser Technik der künstlichen neuronalen Netzwerke und der entsprechenden Philosophie dahinter, dem Konnektionismus zum Beispiel, den wir angesprochen haben, eine neue Sicht auf die Logik nahelegen. Aber wie gesagt, diese Diskussionen sind im Gange und hochinteressant zu verfolgen. Ich weiß nicht, war jetzt, habe ich irgendwo eine Hand gesehen? Nein.
Also die Aussage ist nur, dass wenn die Logiker behaupten, dass diese Operatoren so allen unserem Denken zugrunde liegen, ja, die dreht das halt um, was man will. Also dass zuerst die Intuition kommt.
Also es gibt gleichsam Hinweise darauf, dass die Logik, also diese Logik, die wir als fundamental betrachten, in Wirklichkeit eine Folgeerscheinung ist. Also nicht am Anfang, sondern ich am Ende zu suchen wäre. Naja. Ja?
Ich habe vor vier Jahren von einem Projekt von Princeton University, gehört.
Ja?
Oder Global Consciousness Projekt. Darf ich Englisch?
Ja, ja, Sie sprechen Sie Englisch, verstanden.
And this project consists of some megacomputers which produce random data.
Yeah.
And they just realized in big occurrences like 7-11, this random data goes consistently, produces consistently some data which are shared by other megacomputers.
Also ich habe es eigentlich verstanden, aber ich verstehe. Also die einen Computer produzieren Zufallszahlen.
And this random data is consistent when big events in world occurs. And aha, they try to prove that human consciousness has effect over this random data.
Aha. Oh, interessant. Grundsätzlich muss ich dazu sagen, ich weiß nur, dass auch das, was Random Data in der Computertechnologie ist, höchst umstritten ist. Also das wissen Sie, dass Sie zum Beispiel, wenn Sie wirklich gute Zufallsgeneratoren brauchen, weil Sie irgendetwas damit, Programm schreiben wollen damit, dass Sie da sogar auf die Seiten des CERN zurückgreifen können, wo die irgendwelche Atombewegungen verwenden, um wirklich verlässlichen Zufall zu erzeugen. Der Computer, also ein PC, ein normaler PC, hat einen relativ, im Vergleich dazu nicht, einen relativ, naja, nicht so ganz zufälligen Zufallsgenerator. Ja? Und es könnte natürlich unter Umständen sein, dass da solche Beeinflussungen im Spiel sind. Auch da ist natürlich, auch das ist im Prinzip eine philosophische Frage, was denn Zufall überhaupt ist. Ja? Also könnte man natürlich auch sehr, sehr lang darüber diskutieren und
in a coherence
related.
Ja.
Bitte?
Jetzt jemand.
Ja, also ein.
Wenn man denkt, das Bewusstsein.
Ja, wenn ich es recht verstanden habe, dann geht es darum, dass Computer Zufallszahlen erzeugen, die in irgendeiner Weise dem, was wir denken, sich annähern, nicht? Oder dass da gleichsam Analogien festgestellt wurden. Ja, kann ich nichts dazu sagen, kenne ich nichts, aber vielen Dank für den Input. Ja. Okay. Gut, gehen wir ein Stück weiter in unserer Thematik. Wir gehen gleichsam von hinten nach vorne, also vom Ende des Semesters zum Anfang des Semesters vor, mit kleinen Abweichungen. Ich hoffe, dass wir überhaupt durchkommen. Den PageRank haben wir kurz besprochen. Sie wissen, also der Algorithmus, auf dem die Suchmaschine Google beruht. Der PageRank selbst wird selbstverständlich nicht so interessieren, aber es geht vielmehr darum, dass da eine Art zu denken gleichsam angespielt wird, die erstmal in vielen Prozessen heute beobachtbar ist. Eine nicht von Ursache zu Wirkung linear fortschreitende Kausalbeziehung gleichsam angesprochen ist, sondern so etwas wie Zirkularität im Raum steht. Nicht? Dass die eine Seite, der PageRank der einen Seite hängt nicht von dieser Seite selbst, sondern von anderen Seiten oder vom PageRank von anderen Seiten ab, deren PageRank ihrerseits wieder vom PageRank von anderen Seiten abhängt und das unter Umständen zirkulär geschlossen wird. Also Sie haben keine Chance, sich dem linear zu nähern, das heißt linear irgendwo einen Anfang zu setzen und zu sagen, jetzt rechne ich von dem einen, von der einen Seite, die betrachte ich als fundamental, rechne ich alle anderen Page-Ranks aus, sondern sie haben bestenfalls die Möglichkeit, sich dem iterativ zu nähern. Das heißt, in sehr vielen, naja, fast möchte man sagen, Versuchsschritten. Also ein gewisser Trial and Error, wenn Sie wieder an diese künstlichen neuronalen Netze denken, ist da durchaus angedacht. Die Netze, die ihre Verbindungsgewichte je nach entsprechend festgestelltem Error verändern, tun das auch manchmal, indem sie übers Ziel schießen. Also es kann durchaus vorkommen, dass man bei irgendeine Änderung eines Verbindungsgewichtes in die falsche Richtung geht oder zu groß ist, um optimale Lerneffekte zu erzielen, und dann muss das unter Umständen auch recht mühselig entweder durch andere Verbindungen ausgeglichen werden oder auch wieder rückgängig gemacht werden. Also da ist ein gewisser, sagen wir, Unsicherheitsfaktor im Spiel, ein gewisses Trial and Error, also probieren wir es aus, wenn es nicht geht, machen wir es wieder rückgängig. Aber nichtsdestotrotz, es ist sozusagen keine Möglichkeit vorhanden, sich linear dieser Sache zu nähern, indem wir zum Beispiel eben so wie bei den logischen Operatoren sagen, wir versuchen die Grundstruktur des Internets herauszufinden. Nicht? Also wo sind so gleichsam die ersten Seiten und wo hat die ganze Verweisstruktur begonnen und wo nimmt gleichsam dieses Zählen von PageRanks seinen Anfang. Das geht so nicht bei dieser Sache. Wenn Sie diesbezüglich, weiß nicht, zum Beispiel auch unsere Identität betrachten, als Lebewesen unsere Identität oder als Menschen unsere Identität betrachten, ergibt sich daraus unter Umständen die Annahme, dass auch wir nicht aufgrund irgendeiner klar feststellbaren Ursache so sind, wie wir sind, sondern dass wir auch im Verweis auf und von anderen Individuen zu dem werden, was wir sind oder was wir zu sein scheinen zumindest. Und diejenigen, die auf uns verweisen oder die dafür Impulse liefern, ihrerseits natürlich ebenso durch Verweise erst zu dem werden, was sie sind. Also das dann auf erkenntnistheoretische Ebene heben, haben sie eine sehr umfassende Epistemologie angedacht, die unter Umständen ganz andere kausal Zusammenhänge nahelegt, als sie in der klassischen Philosophie gelehrt werden. In der traditionellen Philosophie. Es könnte ein Umstand sein, dass unsere Gesellschaft, oder es könnte ein Hinweis darauf sein, dass unsere, oder die Struktur oder die Funktionsweise unserer Gesellschaft unter Umständen auch sowas wie eine neue Erkenntnistheorie nahelegt. Das ist jetzt nichts also Bahnbrechendes oder Revolutionäres. Sie wissen, dass Hegel diesbezüglich ja sehr explizit formuliert hat, jederzeit ihre Philosophie und jede Philosophie ihrer Zeit. Also Philosophie ist was Kontextabhängiges, was Zeitspezifisches, was in einem bestimmten Setting Sinn hat, aber in einem bestimmten anderen Setting vielleicht nicht so viel Sinn hat. Sie wissen, dass auf der anderen Seite eine ganze Reihe von Kolleginnen und Kollegen in der Philosophie der Meinung sind, dass es sowas wie eine ewige Philosophie gibt, die im Kern seit Anbeginn der Menschheit sagen wir mal, sich an den grundsätzlich gleichen Fragen abarbeitet und nur vielleicht in neue Begrifflichkeiten gekleidet wird, also immer mit neuen Fachbegriffen auftritt, aber sonst im Prinzip gleich bleibt. Ja? Naja, es gibt auch eine interessante Diskussionsgrundlage, kann man auch sehr viel darüber streiten und Zeit verbringen mit solchen Fragen. Ja. Gut, nichts zu vergessen. Ja, die Small World Hypothese haben wir angesprochen, dieses Phänomen, das natürlich da jetzt mit dem Zusammenhang steckt, das Phänomen, dass wir offensichtlich alle, naja, näher miteinander verbunden sind, als wir das gemeinhin glauben würden, diese berühmten Six Degrees of Separation, nicht? Also dass wir offensichtlich durchaus dichter, in einem dichter gewobenen Netz unterwegs sind, als wir das auf den ersten Blick glauben würden. Was jetzt zunächst einmal sozialwissenschaftlich interessanter Fakt ist, aber philosophisch vielleicht vor allem in dem Umstand, sagen wir mal, seinen interessanten Wert hat, dass wir das nicht von vornherein annehmen würden, also einen kontraintuitiven Aspekt darstellt. Ja? Kontraintuitiv heißt, wir würden aus nicht theoriegeleiteter Beobachtung auf ganz andere Zusammenhänge oder ganz andere Erklärungen schließen, als wir eben mit Hilfe eines bestimmten theoretischen Konzeptes tun. Diesbezüglich auch vorgreifend gleich dieses berühmte Prinzip, Sparsamkeitsprinzip, nach dem in den Wissenschaften operiert wird. Wir haben es, ich habe das fälschlich, glaube ich, wem habe ich es zugerechnet? Spinoza oder irgendwem. Und sie haben mich darauf aufmerksam gemacht, dass das im Prinzip als Occam's Razor, also als Occam's Rasiermesser gehandhabt wird. Entia non sunt multiplicanda sine necessitate. Also die Entitäten sind nicht zu multiplizieren, ohne dass es dafür eine Notwendigkeit gibt. Das heißt, in der Philosophie oder in der Wissenschaft, muss man genau sagen, zählen eigentlich diejenigen Erklärungen als die stimmigen Erklärungen, die mit den wenigsten Faktoren, die man dazu braucht, auskommen. Also wenn ich sozusagen mit einer Erklärungsart auf was nicht, 20 Faktoren rekurrieren muss, die da alle drinnen stecken in dieser Erklärung, und mit einer anderen Erklärungsart mit, sagen wir, mit 18 Faktoren auskomme, dann zählt in der Wissenschaft im Allgemeinen, im Großen und Ganzen, diejenige Erklärungsweise, die eben mit 18 Faktoren auskommt. Wobei allerdings, und das muss man schon auch, sagen wir mal, auch vor dem Hintergrund unserer Thematik hier mitbedenken, dass Vielfalt unter Umständen auch in der Wissenschaft ein Wert per se ist, also einen gewissen Wert hat. Also es könnte unter Umständen sich mehr Erkenntniswert daraus ergeben, dass sie vielleicht zwei Erklärungsformen oder mehrere Erklärungsformen zulassen, oder dass sie unter Umständen eben tatsächlich mehr Faktoren bei so einer Erklärung in Betracht ziehen und damit das Sparsamkeitsprinzip eigentlich für irrelevant erklären. Wobei ich sagen würde, das hängt sehr vom Einzelfall ab. Für uns wichtig ist, dass Sie dieses Prinzip mal durchgedacht haben, grundsätzlich. Bitte.
Ja, also zwei Anmerkungen. Das eine ist also theoretisch, ist, also nicht theoretisch, eigentlich praktisch ist es heute in der Wissenschaft nicht mehr der Fall. Weil würde ich dieses Prinzip ständig anwenden, würde ich zu keiner Quantentheorie oder keiner Relativitätstheorie kommen. Ja. Ich würde nicht zu massiv komplexen Theorien über neuronale Systeme kommen und ähnliches, wenn ich ständig so vorgehe, dass ich irgendeine Erklärung mit den wenigsten Annahmen hernehme. Ja. Erstens. Und zweitens ist es ja wieder ein reduktionistischer Ansatz, weil wir so viel wie möglich bis so viel wie weniger klären wollen. Und das ist ja praktisch mehr oder weniger gegen diesen Konnektionismus und diese ganze Schuld, die davon ausgeht, dass die Dinge nicht aus elementaren Bestandteilen zusammengesetzt sind. Ganz also das sollten Sie vielleicht nochmal in einer Fußnote
dazu. Okay, danke, Sie haben die Fußnote angebracht, das ist ganz wichtig. Ja, das ist ganz entscheidend. Mir ging es jetzt primär um diese kontraintuitiven Effekte. Dabei, haben Sie, was sagen? Nein. Okay, also es löst ja Diskussionen aus, das ist natürlich spannend.
Nein, das müssen wir weiter.
Schaut, ja, das würde mir jetzt natürlich auch sehr interessieren.
Nein, ich wollte zum Beispiel, weil ich gesagt habe, mit der Annahme, wie gesagt, die Relativitätstheorie als Beispiel.
Also, ich würde jetzt mal sagen, das sind natürlich sehr, sehr komplexe, sagen wir per se komplexe Ansätze, die natürlich jetzt nicht nach dem Prinzip gefunden werden. Also, ich würde jetzt Ihre Replik insbesondere dahingehend verstehen, dass man nicht in der Wissenschaft so verfährt, dass man sagt, okay, ich habe jetzt einen Erklärungsansatz, der braucht 20 Faktoren, jetzt kann ich nur noch Erklärungsansätzen suchen, die mindestens 19 brauchen, also höchstens 19 brauchen, wenn nicht noch weniger. Also das ist natürlich, dass die Wissenschaft so nicht verfährt, ist klar. Ne? Grundsätzlich würde ich sagen, dass solche Erklärungsansätze aus irgendeinem Kontext mehr oder weniger zufällig entstehen, irgendwo aufkommen, ohne dass zunächst einmal in irgendeiner Art und Weise geschaut wird, wie viele Faktoren oder ob es was mit weniger Faktoren gibt, wie viel da verwendet werden. Ne? Und erst wenn gleichsam das Ganze dann einem Vergleich ausgesetzt wird, in dem die Scientific Community darüber diskutiert, ne, lässt sich vielleicht irgendwann mal absehen, dass das die simpelste Erklärung ist, ne, im Vergleich zu einer anderen. Wenn Sie diese Glühwürmchen hernehmen, nicht, also die haben natürlich jetzt nicht, wie Sie diese Selbstorganisationsformen dann untersucht haben, natürlich jetzt nicht gesagt, jetzt haben wir endlich eine Erklärungsform, die wesentlich weniger Faktoren braucht, als die bisher bisherigen. Nicht? Das war einfach in dem Zusammenhang die stimmigere Konzeption. Und da ist natürlich diese Kontextbezogenheit sehr deutlich. In den 60er Jahren war, sagen wir mal, Selbstorganisiertheit schon ein Thema. Und da hat man ganz bewusst nach Phänomenen gesucht, die sich selbst organisieren. Ja? Während damals in den 20er Jahren, als man noch, ich weiß nicht, Dirigenten unter den Glühwürmchen vermutet hat und ähnliches mehr, ne? Diesbezüglich davon keine Rolle war. Aber sie wollten.
Ja. Man muss halt auch unterscheiden zwischen, wie einfach sind diese Prinzipien, die ich erklärungsweise zugrunde lege, und wie viele Prinzipien sind sie. Ja. Und Lockham sagt ja nur was darüber hinaus, dass sozusagen die Theorie mit den wenigsten Annahmen, also mit den wenigsten Prämissen, die beste ist. Das sagt nichts darüber hinaus, über den Inhalt der Prämissen. Ne? Ja. Und deshalb lehnen zum Beispiel viele Quantenphysiker die Annahme von Paralleluniversen ab, weil sie sagen, das ist absurd. Ja. Für viele Dinge brauchen wir die gar nicht. Und andere sagen, ja, wir brauchen doch für viele Dinge. Und es gibt auch Aspekte, die uns sozusagen, oder Indizien, die uns darauf hinweisen, dass wir sie annehmen müssen, etc. Ja. Das ist jetzt zwar ein anderes Thema, aber da wollte ich nur sagen, das ist eine Annahme, es gibt Paralleluniversen, aber inhaltlich ist die massiv komplex.
Ja, und natürlich. Ja.
Führt aber trotzdem zu anderen
Thesen.
Halt, ja, Thesen, genau, als eine, die nicht entarbeitet.
Ja, absolut. Da gebe ich Ihnen recht. Also, die Wissenschaft geht nicht logisch vor, indem sie gleichsam ganz bewusst jetzt nach weniger Faktoren sucht. Also im Gegenteil, da gibt es sozusagen wirklich dieses Kriterium der Stimmigkeit. Ne? Wenn es plausibel klingt, dann kann das durchaus auch sehr komplex sein. Die Relativitätstheorie ist komplex. Ne? Und auch kontraintuitiv bis zu einem Grad, dass man es sich wirklich nicht vorstellen kann. Ne? Aber das ist sozusagen der eigentliche Aspekt, auf den ich hinaus wollte, dass eine ganze Reihe von Dingen aus einer bestimmten Perspektive so aussehen, als ob das und das der Grund dafür wäre, ja, und unter einer bestimmten theoretischen Perspektive dann sich herausstellt, dass auch andere Ursachen dafür ins Auge gefasst werden könnten, nicht? Und sie unter Umständen diese Ursachen dann als wissenschaftlich anschlussfähiger erwähnen. Vielleicht ist die Anschlussfähigkeit diesbezüglich ein ganz interessanter Aspekt, ne, der jetzt nicht so sehr auf diese Quantität setzt von einzelnen Erklärungsfaktoren, sondern eher darauf, wie viel man damit machen kann. Ne. Also wenn weiß nicht, ich behaupte jetzt mal, ohne da jemanden zu nahe treten zu wollen, aber ich behaupte mal, dass die Erklärung, der liebe Gott hat die Welt geschaffen, in den Wissenschaften nicht sonderlich anschlussfähig ist. Ne. Aber, was nicht, Urknall oder was auch immer für eine Theorie, Big Bang, unter Umständen diesbezüglich dann. Aber das gilt für die Wissenschaften, möchte ich auch betonen. Ne? Das ist wieder diese Kontextspezifität im Spiel. Okay, aber wir müssen ein bisschen, ich weiß nicht, ist das befriedigend? Nicht befriedigend, aber zumindest beantwortet. Kontraintuitive Effekte, nicht? Also das, was nicht unbedingt den ersten Blick so aussieht, was gestrickt ist. Dann haben wir diese ganzen spieltheoretischen Überlegungen gehabt. Da gehe ich jetzt ein bisschen schnell drüber, aber sicher wird natürlich, weiß nicht, so Sachen wie Gemeinwohlspiel und Gefangenendilemma und auch dieses Ultimatumspiel, oder ganz kurz, ne, also können Sie sich erinnern, Ultimatumspiel ist dieses Vertrauensspiel, wo man gleichsam jemanden eine Summe offeriert und er muss jemandem anderen einen Teil der Summe anbieten und diese andere Person kann akzeptieren oder kann auch nicht akzeptieren. Wenn er nicht akzeptiert, bekommen beide kein Geld. Das ist ein Beispiel für welches Verhalten, nämlich nicht das Verhalten, das die bisherige Wirtschaftstheorie oder der Utilitarismus diesbezüglich vorhersagen würde, ein Beispiel für irrationales Verhalten. Also rational wäre es, jede Summe zu akzeptieren, weil jede Summe mehr ist als das, was ich aktuell habe. Also ein Cent ist mehr als null. Aber einen Cent akzeptiere ich nicht, wenn der andere 99,99 Euro bekommt und ich dabei zuschauen muss.
Das ist jetzt irrational, wenn ich nichts annehme.
Das Ultimatumspiel ist im Prinzip ein Beispiel dafür, dass wir auch in sehr simpler ökonomischer Hinsicht nicht rational
agieren. Also es wäre nicht rational, wenn ich sage, nein, die 20 will ich nicht. Oder es ist rational, wenn ich 20 will.
Es wäre rational, wenn Sie, also rein rational wäre es natürlich, richtig, 20 zu nehmen oder einen Cent zu nehmen, ganz einfach deswegen, weil sie dann mehr haben. Also rational ist nur mathematisch größer als, ja, wenn Sie so wollen. Also 1 Cent ist größer als 0 Cent und deswegen entscheide ich mich für 1 Cent.
Ja, ja, aber das ist ja...
Ja, da gibt es
zu allem so viele andere Kleinigkeiten. Das tut mir leid, aber das Wichtigste, denke ich mal, halt, ist, wenn ich so rational definiere, dann definiere ich rational sozusagen auf Nummer sicher zu gehen. Aber die wenigsten Leute gehen auf Nummer sicher. Ja. Also, sonst würden die auch nicht ins Auto steigen und Skifahren gehen. Also es geht einfach darum, dass wenn ich sehe, dass der 100 Euro bekommt, dann kann ich das genauso gut definieren, dass es rational ist, lieber darauf, ich weiß nicht, mit dem halt in Wettstreit zu geraten, als zu sagen, ich gebe mich mit den 10 Euro, die du mir gibst, zufrieden. Ja. Also das kommt halt auch immer auf die Definitionen an, nicht?
Ja, und also das Beispiel dient nur darauf hinzuweisen, dass lange in der Theoriegeschichte gehegte Annahmen, nämlich dass wir uns rational verhalten, nicht stimmig sind. Also das stammt da nicht von mir, das habe nicht ich erfunden und auch die Definition von rational und irrational diesbezüglich stammt nicht von mir. Ne? Es gibt nur sozusagen eine in der theoretischen Diskussion lange zurückgehende Debatte darüber oder eine Annahme, dass der Mensch sich rational verhält. Ja? Und eine ganze Reihe von neueren spieltheoretischen Überlegungen und Experimenten zeigen eben sehr deutlich, dass der Mensch sich überhaupt nicht, ganz in dem Sinn, wie Sie gesagt haben, nicht, sich überhaupt nicht rational verhält, beziehungsweise sehr vom Kontext abhängig seine Entscheidungen trifft oder sie eben verwirft, je nachdem. Also es ist sozusagen ein Beispiel für irrationales Verhalten, während auf der anderen Seite solche Beispiele wie das Gefangenendilemma grundsätzlich davon ausgehen, dass die Beteiligten sich rational verhalten. Ja? Also um diesbezüglich einen Punkt zu markieren, der sicher auch irgendwie zur Prüfung kommen wird, Risikodominanz, also das heißt risikodominantes Verhalten, stellt im Gefangenendilemma welches Verhalten dar? Prüfungsfrage. Wer verhält sich, ja?
Quasi mit dem Risiko, dass der andere einem auch verpetzt, dass man ein halbes Jahr
arbeitet. Okay, wie heißt verpetzen? Formal im Gefangenen?
Also verraten.
Verraten, betrügen. Nicht? Also Spieltheorie unterscheidet zwischen kooperieren und betrügen. Cooperate und defect, wenn Sie das auf Englisch formulieren wollen. Und to defect oder betrügen stellt im Gefangenen-Dilemma rein per Definitionen, also das ist jetzt sozusagen eine Abmachung der Spieltheorie, nicht meine, stellt das risikodominante Verhalten dar. Es ist in jedem Fall besser, immer noch besser zu betrügen. Das ist sozusagen der Umstand. Das ist jetzt keine, bitte verstehen Sie mich nicht falsch, das ist keine moralische Handlungsanweisung. Es ist nicht in jedem Fall besser zu betrügen, aber im spieltheoretischen Gefangenen-Dilemma ist betrügen das risikodominante Verhalten. Ja? Darüber hinaus haben wir das berühmte Nash-Equilibrium erwähnt. Ein Nash-Equilibrium ist. Ja, bitte?
Entschuldigung, ich habe nur eine Frage zum risikodominanten Verhalten. Ist deswegen nur das bessere Verhalten, wenn man dann trotzdem weniger Strafe wirkt, als wenn man sich zurückhält und der andere verrät einen?
Naja, Sie können, wenn Sie kooperieren, in einem Fall besser punkten als beim Betrügen, nämlich wenn der andere auch kooperiert. Ja? Aber da Sie nicht wissen, was der andere macht, ist sozusagen der Betrug die sichere Option. Da können Sie gleichsam, egal was der jeweils andere macht, immer noch am besten aufsteigen.
Man steigt einfach besser auf, wenn man weniger Strafe hat.
Genau, in dem Fall ist es die Strafe und wenn Sie es mit positiven Punkten werten belegen, ist es halt ein Payoff. In der Spieltheorie wird das Payoff genannt, also ein Gewinn gleichsam, ne, den Sie machen. Gewinn machen Sie in dem Fall durch eine niedrigere Haftstrafe.
Ist das dann dieses suboptimale Ergebnis? Ist es optimal, aber nicht ganz?
Naja, das Suboptimalität hängt natürlich davon ab, wenn Sie, also hängt sozusagen von der Frage ab, für wen suboptimal. Nicht? Also es gibt sozusagen die Diskrepanz zwischen persönlichem Ergebnis in der Spieltheorie grundsätzlich und dem sozialen Ergebnis, also dem gemeinschaftlichen Ergebnis. Also um diesbezüglich gleich das Gemeinwohlspiel zu besprechen, nicht? Also da gibt es sozusagen für mich persönlich ein optimales Ergebnis, wenn ich free ride, also Trittbrett fahre und gleichsam von den Investitionen der jeweiligen anderen zu profitieren versuche. Das ist das für mich optimale Ergebnis. Für die Gesellschaft insgesamt ist es ein suboptimales Ergebnis. Ja? Weil die Gesellschaft insgesamt alle zusammen mehr punkten könnten, wenn alle ihr gesamtes Guthaben investieren. Schauen Sie sich die Dinge, die sind sehr leicht im Internet auffindbar, also das können Sie ganz leicht noch in den nächsten Tagen einfach googeln und sich das anschauen, all diese damit verbundenen Kerndefinitionen. Pareto-Verteilung haben wir auch angesprochen, diese berühmte 80-20-Verteilung, dass eben bei Ressourcenknappheit oder bei einer unterschiedlichen Aufteilung von Ressourcen über eine Gesellschaft per se, also von selbst, auch wenn Sie wollen, selbst organisiert, eher ein Ungleichgewicht entsteht. Diejenigen, die schon etwas haben, werden mehr Chancen haben, um sich noch mehr zu verschaffen, und diejenigen, die nichts haben, werden weniger Chancen haben, sich etwas zu verschaffen. Diesen Effekt nennt man Matthäus-Effekt, ein Beispiel für einen positiven Feedback. Positiver Feedback, also positive Rückkoppelung, bedeutet, dass dort, wo schon eine gewisse Dynamik im Spiel ist, diese Dynamik noch unterstützt wird. Also Matthäus-Effekt sorgt dafür, dass die Reichen in der Gesellschaft mehr Chancen haben, sich noch mehr Reichtümer anzueignen, und die Armen im Gegenteil dazu weniger Chancen haben, und dass deswegen mit der Zeit eine Ungleichverteilung, die auch Pareto-Verteilung genannt wird, entsteht, wo über den Daumen gepeilt in etwa sowas wie 80% der Reichtümer werden von 20% der Bevölkerung besessen, und auf der anderen Seite besitzen 80% der Bevölkerung nur 20%. Der Reichtümer. Deswegen wird diese Verteilung auch 80-20 genannt. Wobei gleich dazu zu sagen ist, sie finden in der Realität natürlich ganz andere, also sehr noch massivere Ungleichverteilungen, wenn Sie so wollen. Also es gibt immer wieder diese Diskussionen darüber, dass, ich weiß nicht, einige wenige, im Prinzip die Milliardäre, die da bei der Forbes-Liste aufscheinen, so viel besitzen wie, weiß nicht, der große Rest der Weltgesellschaft zusammen. Und ähnliches mehr. Also gibt es noch massivere Ungleichgewichte, aber berühmt geworden ist eben diese Pareto-Verteilung für ihren 80-20-Effekt. Also das auch zum Marieren, was haben wir da noch gehabt? Das Ashby's Gesetz, also das Gesetz, Ashby's Law heißt auf Englisch, ein Gesetz, das nach dem Systemforscher Ross Ashby benannt ist, haben wir im Zusammenhang dieser Problematik der Kontrolle von komplexen Systemen erwähnt. Sie brauchen, um Unregelmäßigkeiten in einem Systemgeschehen zu kontrollieren, effektiv zu kontrollieren, im Prinzip einen Kontrollmechanismus, der so komplex ist wie diese Unregelmäßigkeiten, also der so variabel ist, wie die Umwelt variabel ist, die sie zu kontrollieren versuchen. Ne? Ashby's Law lautet ganz verkürzt: Only variety can kill variety. Also nur mit Varietät oder Variabilität können Sie Variabilität Herr werden. Also können Sie Unregelmäßigkeiten in den Griff bekommen. Grundsätzlich widerspricht dieses Gesetz natürlich, also wenn es ein Gesetz wäre in dem Sinne, widerspricht natürlich dem Gesetz der Thermodynamik. Nicht? Also Sie können natürlich beim besten Willen keine Systeme bauen, die in die Kontrolle dessen, was sie zu bearbeiten versuchen, so viel Energie stecken, wie sie gleichsam aus diesem Gesamtprozess dann überhaupt rausholen können. Das wäre ein unrentables, ein nicht funktionierendes System. Das heißt, sie müssen immer Abstriche im Hinblick auf das machen, was sie kontrollieren können. Jedes Kontrollsystem operiert deswegen mit unkontrollierbaren Aspekten. Also ich weiß nicht, im Hinblick auf die Steuergesetzgebung haben wir das kurz angesprochen. Wenn ich versuche, sämtliche Steuerbetrüger effektiv zu kontrollieren, dann werde ich aufgrund der Kosten dieses sehr effektiven Kontrollsystems unter Umständen mehr ausgeben, als ich über die Steuereinnahmen hereinkriege, die ich machen könnte, wenn ich eben effektiv kontrolliere. Ja? Da ist also ein gewisser Break-Even-Point vorhanden, ab dem es nicht mehr Sinn macht, noch mehr Kontrolle ausüben zu lassen. Das betrifft eben auch komplexe Systeme sehr schnell. Das heißt, sie werden, weiß nicht, im Hinblick auf Temperaturregelung bei, bei Klimaanlagen nicht auf weiß nicht, Temperaturunterschiede im Mikrobereich achten. Ganz einfach deswegen, weil erstens für Sie selbst das wurscht ist und zweitens, weil der Thermostat, der solche Mikrounterschiede in den Graden feststellen könnte, also ich weiß nicht, im dritten Nachkommabereich oder ähnliches, sehr, sehr teuer wäre. Und das, was Sie mit so einem Thermostat gewinnen können, entspricht in keiner Weise dem, was Sie davon haben, nämlich der angenehmen gleichbleibenden Raumtemperatur. Das ist einfach eine relativ simple, logische Sache, die wir im Zusammenhang einer Möglichkeit besprochen haben, wie mit der Tendenz im Gemeinwohlspiel zu betrügen umgegangen werden kann. Nämlich diese Möglichkeit lautet wie? Bestrafung, ganz richtig. Also eine relativ wirksame und in vielerlei Weise durchgespielte Möglichkeit, mit der Tendenz des Gemeinwohlspiels oder solchen Situationen wie dem Gemeinwohlspiel. Wir haben ja zum Beispiel auch diese Hirschjagd mal kurz angesprochen. Also wenn die gemeinsam einen Hirsch jagen wollen, aber dann immer doch der Hasenjagd nachgehen, weil das einfach näher liegt und leichter zu bewerkstelligen ist und auch das Risiko nicht trägt, dass der jeweils andere betrügt. Also auch in dieser Hinsicht ist es unter Umständen eine Möglichkeit, dem suboptimalen Minimum zu entgehen, wenn wir Bestrafung einführen, zulassen. Bestrafung kostet selbst Geld, daher die Problematik des Kontrollverlusts oder der Kontrollkosten ganz allgemein. Okay. Ja, im Prinzip die Iteration als Wiederholung, die doch nicht alles wiederholt, was sie zu wiederholen scheint, also Iteration als Wiederholung, die doch eine gewisse Andersheit der Wiederholung vorsieht. Nicht? Also ein Iterationsschritt ist etwas, der im Prinzip das gleiche Prinzip auf etwas anwendet, aber die eigentlichen Input-Daten doch verändert oder andere Input-Daten zulässt. Ein rekursiver Iterationsschritt ist einer, der auf das Ergebnis des jeweils vorhergehenden Schrittes aufbaut. Zinseszinsrechnung haben wir gesagt, Sie verzinsen nicht das, was Sie als Anfangssumme gehabt haben, sondern Sie verzinsen immer das, was Sie nach einem Verzinsungsschritt im jeweiligen Zeitabschnitt, also nach einem Jahr zum Beispiel, gerade haben. Also 3% verzinst, 100 Euro. Er gibt nicht jedes Mal 3 Euro mehr, sondern natürlich das mehr, was jeweils an 3% der jeweiligen Summe vorliegt. Okay, das ist eine simple Geschichte.
Ja. Klaus Richter gibt in dem Buch Komplexe Systeme die Definition, dass eine Iteration eine wiederholte Anwendung einer Regel auf eine neue Situation ist.
Könnte man vielleicht so definieren. Ja. Die Situation ist in jedem, also sozusagen bei dieser rekursiven, ich würde gewillt sein, zwischen Iteration und rekursiver Iteration nochmal zu unterscheiden. Aber grundsätzlich gebe ich dem recht, ne? Also bei der Zinseszinsrechnung ist natürlich jedes Mal, wenn ich den Zins vom Vorjahr ausbezahlt bekomme, eine neue Situation geschaffen, aber das Prinzip, die gleiche Regel wird auf diese neue Situation angewandt. Ne? Ganz richtig. Also wenn Sie das bei der Prüfung hinschreiben, dann passt das auf jeden Fall. Okay. Situationen. Verlernen habe ich schon angesprochen. Verlernen ist ein sehr wichtiger Aspekt des Lernens. Wir haben von diesem, weiß nicht, das Beispiel des Bergsteigers, der sich im Nebel verirrt und einfach weiß, wenn er nach unten geht, kommt er irgendwann im Tal an. Wenn er diese Regel stur anwendet, könnte es sein, dass er in einem lokalen Minimum endet, wo es nach allen, also in einer Mulde gleichsam, die irgendwo auf halber Höhe des Berges vorhanden ist, und nach allen Richtungen einfach wieder bergauf geht. Aber er geht nicht weiter bergab, weil er der Meinung ist, er darf nur, solange er folgt seiner Regel stur. Er muss seine Regel auch wieder mal aufgeben, um zumindest ein Stück weit bergauf zu gehen, um festzustellen, dass er nur in einem lokalen Minimum gelandet ist. Ja? Erst sozusagen durch Verlernen oder durch Aufgeben eines zwischenzeitlich gemachten Resultates lässt sich sicherstellen, dass ich auch das globale Minimum finde. Das ist sozusagen bei Lernprozessen das Um und Auf der ganzen Geschichte. Wir haben diesbezüglich eine Technologie angesprochen, die aus der Metallurgie kommt. Wie nennt sich diese?
Tempern.
Bitte? Tempern ist ein Teilaspekt dieser?
Simulated Annealing.
Also Annealing wird in der Metallurgie genannt, aber wenn wir es am Computer nachmachen, dann heißt Simulated Annealing. Es geht darum, dass Kristallstrukturen von Aushärtungsprozessen optimal granuliert werden, also in eine optimale Größe gebracht werden, damit sich diese Kristallstruktur möglichst einheitlich bildet. Sie wollten vorher?
Ja, wegen dem Wandern, wie wir gerade nehmen, zu verlernen, aber ist das wirklich verlernen? Ich meine, das Erlebnis, das bleibt doch im Gedächtnis und daraus zieht das eine Schlüsse.
Also in dem Fall ist es natürlich jetzt nicht unbedingt als Verlernen zu titulieren. Das war nur ein Beispiel für einen Prozess, der temporär auch wieder rückgängig gemacht werden muss. Ja? So wie bei einem Lernprozess temporär. Also ich weiß nicht, ich möchte da jetzt keine Tipps geben, die Sie im Hinblick auf das Lernen für die nächste Prüfung dann unter Umständen temporär außer Gefecht setzen. Aber so ein Schluckerl Wein gelegentlich, wenn man einen ganzen Tag lang ganz intensiv gelernt hat oder vielleicht irgendwas anderes, ne, um sich mal auf was anderes zu bringen und kurzzeitig. Also bei unserer Prüfung wird es sicher nicht notwendig sein, sage ich mal gleich. Aber wenn Sie wirklich sehr, Sie wissen, also es gibt Prüfungen, wo man wirklich zittert und wo man wirklich, sagen wir, ein bisschen angespannt ist und schon vor lauter Lernen nicht mehr weiß, wo der Kopf steht. Ne? Und da ist dann unter Umständen sich mal kurz auf ein anderes Niveau begeben und versuchen zu entspannen oder sowas. Ne? Aber bitte, im Maßen selbstverständlich. Ja. Massen. Ja. Gut. Verlernen. Oder war da jetzt im Hinblick auf. Nein, nicht noch. Irgendwo eine Hand. Spiel. Die Unsearch habe ich erwähnt. Das ist gleichsam ein Paradebeispiel für das, was wir hier als verteilte Intelligenz, nicht? Naja. Als Titel unserer Lehrveranstaltung gewählt haben. Also die Zusammenwirkung einer Vielzahl von uns Instanzen, die als solche sehr simpel agieren, also unter Umständen einfach nur zufallsgesteuert agieren, aber in ihrer Aggregation dann doch sehr erstaunliche Ergebnisse hervorbringen. Nicht? Also dieses berühmte pheromongesteuerte Zusammenwirken von Ameisen. Sie können sich erinnern, es geht darum, dass diese Ameise gleichsam, wenn sie zum Beispiel Futter findet, man muss, wenn man ganz genau, also ich bin da jetzt kein Ameisenforscher, nicht, aber soviel ich weiß, stoßen Ameisen beständig Pheromon aus, aber wenn sie irgendwie zum Beispiel Futter finden, eine wesentlich höhere Dosis. Ja? Und wenn sie diese höhere Dosis ausstoßen und sowas wie eine Duftspur hinterlassen, dann besteht eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, und es geht nur um Wahrscheinlichkeiten, das ist das Entscheidende bei diesem Prinzip, dass andere Ameisen, die da zufällig in diesen Kreis des Duftes hineinkommen, auf diese Futterquelle hin orientiert werden. Und wenn die dann den Prozess wiederholen, also das heißt auch Futter aufnehmen und ebenfalls eine Pheromon-Duftspur hinterlassen, verstärkt sich diese und erhöht damit die Wahrscheinlichkeit noch einmal, dass auch andere Ameisen angelockt werden. Und dieses, das ist jedes Mal eigentlich nur ein ganz kleiner, verschwindender Impuls. Das sozusagen die Intensität dieses Ameisenduftes steigt ganz, ganz gering. Aber weil Ameisen eben in der Regel massenhaft auftreten, reicht es irgendwann mal, um fast alle Ameisen gezielt in diesen Umkreis hineinzulenken. Bitte.
Ja? Welche Verteilung, was ich gehört habe, und zwar war das eine Studie von Amerika über Handelsvertreter, die Karte und die
zusammen. Noch ein bisschen lauter. Eine Handelsvertreter?
In Amerika über Handelsvertreter, die Karte und die haben.
Ja.
Und man hat dann die 80-20-Verteilung gesehen. Und sehr interessant war auch, dass das in den 20% von den Verkäufern, die im 80% Geschäfte getätigt haben, ja, dass in den 20% wieder eine Pareto-Verteilung war.
Aha.
Dass bei dieser schon etwas besseren Gruppe es wieder, ja, 20% gegeben haben,
ja,
dass sie wieder,
ja,
80% von den Verkäufen
ganz
haben.
Richtig.
Und dort
geben,
ja.
Doppelte Richtungsverteilung quasi.
Ja, ja. Das wäre ein Beispiel für. Ich frage nicht dich, aber klassisch haben wir auch angesprochen jetzt bei den Netzwerken für Skaleneffekte. Nicht? Also dass sich sozusagen ähnliche Differenzen auf allen Ebenen des Spektrums über alle Maßstäbe hinweg feststellen lässt. Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen eher Zusatzinformation, die jetzt nicht unbedingt als zentralen Aspekt für die Prüfung vorgesehen habe, aber wer weiß, vielleicht lasse ich mich ja dann mal, wenn ich es jetzt schon erwähne. Ne? Das Interessante an solchen Netzwerken, wie eben das Internet eines darstellt, ist, dass sie im Prinzip die Gesamtstruktur des Netzwerks im Hinblick auf eine bestimmte Regularität beobachten können. Also eben zum Beispiel die Ratio von Pfadlänge, durchschnittlicher Pfadlänge. Die durchschnittliche Pfadlänge ist einfach die Pfadlänge, die Sie benötigen, um von einem beliebigen Punkt zu irgendeinem anderen Punkt über entsprechende Verbindungen zu kommen. Also wir haben gesagt, bei den Small World Networks wären das in etwa 6 Schritte. Das ist die durchschnittliche Pfadlänge, um von einem Punkt zum anderen zu gelangen. Und auf der anderen Seite dem sogenannten Clustering-Koeffizienten, das ist also ein Terminus technicus, braucht uns jetzt im Detail nicht interessieren, aber geht es einfach darum, dass solche Netzwerke dann gewisse dichter gepackte Strukturen aufweisen. Ja, also, dass es sowas wie Klicken gibt, zum Beispiel Gruppierungen, die, was sind sogenannte Strong-Tie-Networks, also Netzwerke von Freunden, die sich sehr oft sehen, oder ich weiß nicht, Fußballfans, die sich alle Woche am Fußballplatz treffen, oder auch Philosophiestudierenden, die sich immer am Institut treffen, und vieles mehr. Ne? Und sozusagen eine gewisse Ratio von solchen Pfadlängen und eben Clustering-Koeffizienten erzeugt ganz spezifische Netzwerke. Und das Interessante ist, dass diese Netzwerke dann eben unter anderem als skalenfrei beschrieben werden, was bedeutet, dass sie in jede beliebige Vergrößerung hineinzoomen können und irgendeinen kleinen Abschnitt, einen Teilbereich dieses Netzwerks herausnehmen können und dort in etwa die gleiche Ratio von Pfadlänge und Strukturiertheit, also Clustering-Koeffizienten, feststellen können. Ja? Diese berühmten Fraktale, die wir, also Sie wissen, dieses Mandelbrot-Set, nicht zum Beispiel, zeichnet sich ja eben dadurch aus, dass sie in beliebige Größenordnungen hineinzoomen können und immer wieder auf diese seltsame gleichbleibende Figur dieses Mandelbrot-Sets, Apfelmännchen wird es auch genannt, stoßen. Also da ist sozusagen unendlich zoombar, das ist natürlich ein mathematisches Phänomen, aber die Größenordnung oder die Struktur selbst, die Form selbst ist jetzt nicht vom Maßstab abhängig. Die finden Sie auf allen Maßstäben immer wieder. Also ein interessantes Phänomen diesbezüglich. Ja. Pheromone. Ein interessanter Aspekt, der übrigens am Donnerstag, um Sie nochmal auf diese Lehrveranstaltung, auf diesen Vortrag aufmerksam zu machen, also der wird dort auch eine große Rolle spielen. Ein interessanter Aspekt, auf den uns eben zum Beispiel diese Pheromongeschichte aufmerksam macht, der Ameisen, ist eben die retrospektive Zurechnung oder sagen wir mal Festschreibung von bestimmten qualitativen Merkmalen, die, wenn wir dann eben nicht ontologisch, sondern ontogenetisch vorgehen, unter Umständen ganz anders erscheinen oder sich überhaupt als solche erübrigen. Im Hinblick auf die Verständigung von Ameisen über Futterquellen würden wir aus einer bestimmten Entfernung, also als Menschen, natürlich durchaus von Kommunikation sprechen wollen. Also die kommunizieren miteinander und teilen sich eben nicht über Worte, aber über Pheromone diese Futterquellen mit. Und da wir natürlich jetzt sozusagen Kommunikation aus unserer Perspektive, das ist der entscheidende Punkt dabei, aus unserer menschlichen Perspektive, die wir auch kommunizieren, interpretieren, sind wir natürlich sehr schnell auch sozusagen mit der Zurechnung von Intention bei der Hand. Also wir sind sozusagen durchaus jetzt schnell mal, wenn wir so am Waldesrand entlang gehen und da eine Ameisenkommunikation beobachten, durchaus auch der Meinung, dass die, um überhaupt in der Art und Weise kommunizieren zu können, so etwas wie eine Absicht zu kommunizieren haben müssen. Ja? Also die müssen wollen. Die müssen sich ihre Futterquellen gegenseitig mitteilen wollen, sonst funktioniert das nicht. Ja? Wenn wir die Sache aber auflösen, sozusagen im Detail betrachten und diese Fermion-Geschichte dann unter Umständen auch am Computer simulieren, wie wir das hier gesehen haben, dann zeigt sich sehr schnell, dass das dem Einzelindividuum eigentlich völlig wurscht sein kann, ob die anderen auch kommen und Futter holen. Also die haben diesbezüglich keine, oder wir wissen es nicht, wir können in die Ameisen nicht hineinschauen, aber wir können uns vorstellen, dass das unter Umständen eben ein sozialer Effekt ist, ein Effekt, der auf einer anderen Emergenzebene erst entsteht, als auf der gleichsam gebildet wird. Die Intention der Ameisen zu kommunizieren ist unter Umständen eine Projektion von uns, den Beobachtern, die wir selbst mit Kommunikation fast automatisch Intention assoziieren. Also natürlich, wenn ich Ihnen hier etwas mitteile, dann wird es ja naheliegend sein, auf menschlicher Ebene davon zu sprechen, dass ich Ihnen auch was mitteilen will, weil sonst würde ich es ja nicht machen. Ja? Also wenn ich hier spreche, dann können Sie mir sehr, sehr leicht Intention zuschreiben. Ja? Und deswegen sind wir im Allgemeinen auch der Meinung, Kommunikation als intendiertes Phänomen zu betrachten. Wenn wir Kommunikation theoretisch durchüberlegen und zu beschreiben versuchen, gehen wir in der Regel davon aus, dass es irgendeinen Sender gibt, also einen Kommunikator gibt, der kommunizieren will. Sie wissen, Habermas Kommunikationstheorie, die Theorie des kommunikativen Handelns von Jürgen Habermas, hat diesbezüglich explizit auf diese Intention, auf die Absicht zu kommunizieren gesetzt. Ja? Während auf der anderen Seite, nur eine kleine Sekunde, während auf der anderen Seite, wenn Sie jetzt diese Pheromonkommunikation der Ameisen betrachten, die Überlegung nahe liegt, dass die Intention natürlich bei uns sehr wohl im Spiel ist, aber etwas, das eigentlich erst nach der Kommunikation entstanden ist. Also die Ameisen kommunizieren ja ohne Zweifel, aber auf Ebene der einzelnen Ameise muss es dafür nicht unbedingt Intention geben. Also die können sozusagen das tun, was sie tun, die sondern halt vor lauter Freude Pheromone ab, wenn sie was gefunden haben, laufen und dass sie die anderen dran orientieren, ja, schön und gut, aber ist mir wurscht als einzelne Ameise. Also ich beabsichtige es sozusagen nicht, die in meinen Bann zu ziehen, indem ich Pheromone ausstoße. Sie wollten dazu was sagen? Ja, ganz richtig. Ganz richtig, nicht? Also das wäre sozusagen der Unterschied zwischen Habermas und Luhmann, dass auf der einen Seite für die Kommunikation sowas wie Intention vorausgesetzt wird, also da ist gleichsam die Intention das Vorausgesetzte und die Kommunikation die Folge, und auf der anderen Seite bei Luhmann oder in der Systemtheorie ganz allgemein an diesen zum Beispiel Pheromonzusammenhängen orientiert eigentlich die Kommunikation das Vorausgesetzte und die Intention das Abgeleitete, erst auf höherer kultureller Ebene ins Spiel kommende darstellt. Das heißt, diese Aufmerksamkeit für solche Zusammenhänge orientiert dann unter Umständen auch unsere philosophischen Interpretationen diesbezüglich neu. Und sie bekommen natürlich wissenschaftlich, also auch in forschungstechnischer Hinsicht, ganz andere Sachen zu sehen, wenn sie versuchsweise mal schauen, wie weit sie ohne Intention Kommunikation erklären können. Also ich meine, ohne Zweifel, auf unserer menschlichen Ebene ist Intention ein ganz wichtiges Moment, ohne dem wahrscheinlich Kommunikation nicht vollständig erklärbar wäre. Aber man könnte sich vorstellen, dass sozusagen, ich weiß nicht, vielleicht in nicht unbedingt Primatengesellschaften, aber vielleicht noch ein paar Stufen davor, irgendwo mal so ähnliche Phänomene wie diese Pheromonkommunikation der Ameisen beobachtbar sind, die ohne Intention auskommen. Ja, Sauerstoff ist ein knappes Gut, eindeutig. Da haben Sie ganz recht. Wir sind Säcke. Eben, und von daher die vielleicht philosophischste Vokabel dieses Semesters grundsätzlich und die auch immer wieder in meinen Lehrveranstaltungen eine große Rolle spielt, ich habe es eh schon erwähnt, die Emergenz natürlich. Nicht? Also sozusagen die Frage, ob tatsächlich neue Qualität ins Spiel kommt, wenn auf einer Ebene ja, Dynamiken aggregiert werden, um es so allgemein wie möglich zu formulieren. Also wenn sozusagen Dynamiken aggregiert werden und in einer bestimmten Art und Weise zusammenwirken, ob gleichsam auf einer darüber liegenden oder auf einer anderen Ebene jedenfalls eine neue Qualität im Spiel ist, die sich nicht aus der Summe der einzelnen Teile ergibt. Nicht? Also wir kennen diese berühmte, sehr abgelutschte Phrase von Aristoteles, dass das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile. Ne? Das spielt diesbezüglich eine gewisse Rolle. Das heißt, solche Phänomene, wie wir sie hier besprochen haben, und das, auf das zielt natürlich jetzt fundamental auch der Begriff verteilte Intelligenz hin, erzeugen unter Umständen Phänomene auf einer anderen Ebene, die als solche emergent sind. Ja? Man könnte das von der Intelligenz grundsätzlich behaupten, also übrigens auch noch die Analogie von Intelligenz und Kommunikation diesbezüglich zu markieren. Nicht? Also auch das, was wir als Intelligenz zuschreiben, muss ja ganz in dem Sinne der Kommunikation nicht unbedingt in jeder Hinsicht auf dem beruhen, was wir traditionellerweise als Intelligenz betrachten. Also vielleicht als geheimer zugrunde liegender Impuls dieser Lehrveranstaltung wäre so etwas wie eine Infragestellung dessen angedacht, was wir hier in der Tradition, in der europäischen Philosophietradition als Intelligenz betrachten. Also auch da lässt sich unter Umständen vorstellen, dass die Dinge anders gelagert sind, als wir uns das bisher vorstellen. Diese Aufmerksamkeit für Zusammenwirkungen, ja, und auch damit verbunden natürlich für Zuschreibungen. Ja, also wenn wir jemanden als intelligent wahrnehmen, als intelligent bezeichnen, ja, würde unter Umständen eben diesbezüglich anders betrachtet werden.
Wieder richtig waren, ist, wenn ich sage, ja, das Problem des Handlungsleitens wäre ein Beispiel für dieses Emergenz, oder ist es wieder anders?
In welcher Hinsicht zum Beispiel?
Naja, dass mehrere Handlungsreisende zwischen den Städten herumreisen, damit man die kürzeste Route findet, schneller.
Würde nicht unbedingt jetzt als emergentes Phänomen betrachten, aber ich könnte mal andere Dinge im Zusammenhang mit dem Handlungsreisenden, mit dem Problem des Handlungsreisenden vorstellen. Ja, machen wir es vielleicht, wir sind am Ende. Also klassisches emergentes Phänomen wäre natürlich jetzt zum Beispiel diese Glühwürmchen-Synchronisation. Nicht? Also der Umstand, dass die miteinander zu blinken beginnen, ist offensichtlich ein aggregiertes Phänomen, das sich sozusagen nicht aus der Intention der einzelnen Glühwürmchen ergibt und auch nicht jetzt als Summe dieser ganzen Glühwürmchenpopulation errechnen lässt, sondern sowas wie ein Phänomen, das gleichsam entsteht, indem die zusammenwirken. Oder die Kooperation, wenn Sie so wollen, im Gefangenendilemma ist auch etwas, das emergiert, entsteht. Ja, aufgrund dessen, dass die wiederholt im iterierten, also im wiederholten Prisoners Dilemma miteinander konfrontiert werden, ja, wenn sie entsteht. Was gleich auch, wo man gleich dazu sagen muss, dass emergente Phänomene nichts Notwendiges sind. Ja. Also bei der Kooperation kann natürlich alles Gegenteil passieren. Ja.
Das Urbeispiel für emergente Phänomene, was ich bekannt sogar so angehen, sind eigentlich Organismen, oder?
Ja, natürlich. Also im Prinzip Ordnungen. Nicht? Ja. Also was immer Sie als Ordnung feststellen, ist natürlich sowas wie ein emergentes Phänomen. Aber Organismen und auch Lebensformen. Wasser als, haben wir auch als Beispiel, glaube ich, sogar angeführt.
Ja. Nur mit dem Beobachter.
Ja, das bringt sozusagen diesen wichtigen Aspekt des Beobachters wieder ins Spiel, dass Ordnungen und damit emergente Phänomene etwas sind, was vom Beobachter erzeugt wird. Also was nicht per se vorliegt, sondern vom Beobachter erzeugt wird. In dem Fall sind wir natürlich, also im Hinblick auf Phänomene wie Wasser und Kooperation und was haben wir jetzt vorher gesagt, sind wir natürlich soziale Beobachter. Nicht? Also wir sind sozusagen alle einig, dass Wasser eine bestimmte Qualität aufweist, die sich von der Qualität, die nur mit Wasserstoff und nur mit Sauerstoff verbunden werden kann, nicht erklärt. Also Wasserstoff und Sauerstoff ist nicht flüssig in dem Sinne, aber zusammen ergibt es das emergente Phänomen der Flüssigkeit des Wassers.
Ja, wenn Sie sagen, dass der Beobachter das emergente Phänomen erzeugt, dann behaupten Sie einen idealistischen Hintergrund.
Einen konstruktivistischen, ja.
Naja, aber das ist dann eben schon mehr als konstruktivistisch, nicht? Weil Sie sagen, erzeugt. Also außer Sie sind radikaler Konstruktivist im Sinne von Heinz von Förster, der wirklich davon ausgeht, dass es liegt, also keine Wahrheit, dass sonst nichts gibt, außer halt eben die vom Menschen erzeugte. Dann lässt sich das vielleicht verteidigen, wobei ich auch schon sagen würde, dass so radikal wie Heinz von Förster ist eigentlich Idealist.
Das sind jetzt genau die Fragen, die wir im nächsten Semester in diesem Seminar eingehend besprechen werden. Ich ziehe mich jetzt nicht aus der Affäre, wir können das gern privat fertig diskutieren, aber grundsätzlich sage ich dazu, ja, Heinz von Förster ist ein sehr wichtiger Name in meinem Kosmos. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.